palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tocco, tiro,
gol! Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto.
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Ciao a tutti, neue Folge Serie Amore ist hier mit mir, Mario Rica, und natürlich mit Mario Soike. Heute sind wir wieder nur zu zweit.
Hallo.
Ja, herzlichen Dank auch nochmal an ganz, ganz viele, die sich gemeldet haben auf unser Halbzeitfazit hin zu der Aufnahme mit Christian Bernhard. Gab viel positiven Zuspruch, haben wir auch an Christian weitergegeben. Der hat sich sehr gefreut. Der ist ja vielleicht... hört man das immer raus, er ist schon auch ein Mensch der bescheidenen Natur, aber man muss ihm das immer mal wieder sagen, dass er da sehr gute Arbeit macht. Und das habt ihr gemacht und das haben wir dann weitergegeben, das hat ihn sehr gefreut. Und dann kamen auch etliche Fragen nochmal rein zu einer Sache, die Christian gesagt hatte. Regine, eine unserer Unterstützerinnen, hat mich dann nochmal explizit dran erinnert, weil auch sie wollte wissen, was sind das denn für Podcast-Tipps, von denen Christian da gesprochen hat, als er gesagt hat, er hört viel Podcast, auch in der Vorbereitung auf Spiele. So, wir haben herausgefunden, es handelt sich um Cronace di Spogliatoio. Hat das der Duolingo Mario halbwegs richtig ausgesprochen?
jetzt bei Cronace gewesen vielleicht, aber vielleicht auch so.
Ah, richtig.
Tsch, müsste mit 2C sein, ne? Also
ja, richtig. Cronache. Ja, ich packe es euch auf jeden Fall nochmal in die Shownotes. Das ist ein Konglomerat, das tatsächlich, ich habe es mir ein bisschen angeguckt, mehrere verschiedene Podcast-Formate hat. Also da gibt es sogar was Geschichtliches. Es gibt immer so ganz ausführliche Nachbesprechungen. Es gibt aber auch so einen Daily-Podcast über 10 Minuten, wo dann immer alles aufgearbeitet wird. Überall, wo ich es gefunden habe, allerdings immer hinter einer Paywall. Ich habe mal geguckt, bei Spotify ist, glaube ich, monatlich 1,99 oder so. Muss man Abonnent sein von denen.
Ach stimmt, es gibt jetzt diese Sachen, wo man bei Spotify nochmal extra bezahlen muss, oder was?
Ja, aber es geht dann direkt, also so wie ich es verstehe, halt an die. Das ist so ein bisschen wie wenn du halt bei anderen Podcatchern irgendwas hinter eine Paywall packst oder Patreon-Exclusive oder so. Und bei denen ist halt alles sozusagen nur auf Basis dessen, dass du ihnen was gibst und nicht nur freiwillig. Ja, okay. Aber wenn das sozusagen von Christian angepriesen wurde. Falls da ja mal jemand reingeht, gerne Feedback, wie ihr das so findet und ob sich das dann lohnt, wenn ich in 10 Jahren fließend Italienisch spreche. Ich hatte gestern tatsächlich so einen Moment, bin ich mal wieder, saß ich irgendwo und hatte dumm das Handy in der Hand und habe gesagt, so, jetzt reicht's mir. Und dann habe ich mir so ein paar Produktivitäts-Apps, unter anderem eben auch Sprachen und Vokabellernen runtergeladen, weil ich mir gedacht habe, davor eine Stunde lang ein Buch in der Hand gehabt und dann wegen irgendwas, genau, in dem Buch kam wurde über einen Autor gesprochen. Und dann wollte ich den Autor googeln und seine Werke und 10 Minuten später erwische ich mich, wie ich irgendwo am Doomscrollen bin und dachte so, hä, was wollte ich denn eigentlich machen? Und das hat mich so sehr genervt, dass ich gesagt habe, so, da müssen jetzt mal ein paar Apps drauf, die nicht nur Zeitvertreib bzw. Zeitverschwendung sind.
Ja, du hast ja im Büro zumindest dann ab und zu mit Leuten wie Christian und Carsten, die mit denen du das dann auch sprechen kannst.
Stimmt, das müsste ich dann auf jeden
Fall durchziehen. Sonst funktioniert das, glaube ich, nicht.
Ja, nee, bis jetzt kann ich auch nur sehr gut Essen bestellen, würde ich sagen.
Das ist ja auch die Hauptsache, ne? Ja. Das hat bei mir auch gut geklappt.
Ja, das ist doch schön. Ja. Und noch ein tatsächlich, also viel Feedback kam zu dieser Folge, aber eines, das auf jeden Fall hier noch unterkommen soll, weil es eine wichtige und richtige, auch sachliche Kritik vom lieben Florian ist, der geschrieben hat, Ciao ragazzi, euer Halbzeitfazit war wieder eine gelungene Folge. Immer super, wenn Christian dabei ist. Aber wie kann Cagliari da praktisch nicht erwähnt werden? Stimmt, das ist mir auch danach erst gekommen. Florian schreibt weiter, ja, die Spiele sind manchmal schwer anzuschauen, aber die Mannschaft ist die jüngste der Liga, rund 75% sind Italiener, 8 Spieler kommen aus dem eigenen Nachwuchs und es gibt spannende Talente wie Palestra oder Kilicoy, Rodriguez, dazu Caprile, der es in den Kreis der Nationalmannschaft geschafft hat und zu allem von euch nichts. Wein, Smiley. Forza Castedu. Ja, lieber Flo, also hast du vollkommen recht. Wir wollten vielleicht auch die Castedu einfach nur noch mal ein bisschen kitzeln vor dem Spiel gegen Juve.
Hat geklappt.
So, vielleicht dazu später noch ein bisschen mehr. Und weil der Name Caprile fiel, also ich glaube, das ist der häufigst genannte Name hier in diesem Podcast, würde ich fast sagen. Elia Caprile, einer von uns, also vor allem von Marius und mir.
Ich glaube, David hat bei Instagram geschrieben, er wäre einer für Inter. Ich weiß nicht, Caprile? Ob das einen speziellen Grund jetzt gehabt hat, aber ja, auf jeden Fall bestimmt einer, mit denen sich nach dieser Saison die Top-Vereine beschäftigen werden.
Safe.
Vielleicht, weil er gegen Juve gut gehalten hat.
Ja, das macht das. Es gibt eh wenig, also kommen wir später auch noch dazu, es gibt wenig richtig schlechte Keeper in der Serie A, wie ich finde, und ein paar, die immer echt irgendwie von so Teams, die du halt auch nicht jedes Wochenende siehst und dann guckst du sie an gegen Top-Clubs und dann machen die immer das Spiel ihres Lebens. Aber häufiger auf jeden Fall. In dieser Folge müssen wir natürlich auch leider darüber sprechen, dass ein großer Name, ein Wegbegleiter der letzten Jahre des italienischen Fußballs, nicht mehr ist. Rocco Commisso ist im Alter von 76 Jahren in den USA verstorben, wo er mit seiner Familie gelebt hat. Und ja, wir hatten uns ja auch zuletzt öfter mal, glaube ich, gefragt und auch in der Community, warum er gerade nicht mehr so oft im Stadion ist. Und wohl war eine schwere Krankheit und die damit einhergehende Behandlung schon auch der Fall, dass er nicht mehr so oft nach Italien gereist ist. Sonst war er eigentlich bei jedem Heimspiel in den letzten Jahren immer zugegen.
Ist am Anfang auch kritisiert worden und da hatte man das, glaube ich, dann noch nicht auf dem Schirm. So, und dann ist natürlich Privatsphäre auf der einen Seite auch vollkommen gerechtfertigt. Aber ja, bevor man dann kritisiert, so, und da muss ich mir dann selbst auch den Hut aufsetzen, hätte man das natürlich gerne gewusst.
Ja, ja, klar. Das war so, ne, also jetzt schwere Zeit und dann auf einmal ist er nicht mehr da. Aber ja, die Familie hat auf jeden Fall auch gesagt, sie wollen unbedingt, dass das Spiel am Wochenende gespielt wird. Vielleicht nochmal so ein bisschen zum Werdegang von ihm, weil ich mich da die letzten Tage dann auch nochmal ein bisschen eingelesen habe. Also in Kalabrien ja geboren, mit 12 in die USA ausgewandert. Dort auch selber wohl ganz gut Fußball gespielt an der University of Columbia. Hat dann da auch die Mannschaft gemeinsam mit seinen Mitspielern zur ersten NCAA-Teilnahme geführt. 2013 wurde dort auch dann auf dem ganzen Sportkomplex das Fußballstadion zum Rocco B. Commisso Soccer Stadium benannt. Ja, und was ich gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, ist, dass er auch 2017 Teilhaber und Vorsitzender von New York Cosmos war.
Ja, stimmt.
In einer Zeit, in der da auch teilweise im US-Fußball, der erst in den letzten Jahren erst wieder so richtig auf die Karte gebracht worden ist durch große Transfers, wo es ein bisschen drunter und drüber ging, also auch mit so Amateurligen, die dann sich gestritten haben mit der MLS etc. Und das ist jetzt erst rausgekommen, 2025 gab es dann auch einen Gerichtsprozess, wo es um Antitrust-Verfahren ging etc. aus 2017. Und im Zuge dessen hat sich herausgestellt, dass damals der Twitter-Account hieß Fan Global US oder so. Und auf diesem Account wurden, ich glaube, auch der damalige Vorsitzende der MLS durchbeleidigt und mit Harvey Weinstein verglichen. So, das Zitat war wohl, das ist der Harvey Weinstein des US-Fußballs. Er hat sozusagen, weil diese Amateurligen oder die zweite Division ist sozusagen dann pleite gegangen, er hätte sozusagen die Liga vergewaltigt mit dem, was er gemacht hat.
Wow.
Naja, und es hat sich rausgestellt, dass dieser Twitter-Account von Rocco Commisso war.
Ach echt? Also er hat das persönlich geschrieben?
Er hat es geschrieben und hat es zugegeben danach.
Das ist ja krass.
Ja, also das auf jeden Fall irgendwie Kategorie schillernde Persönlichkeit.
Dann hat er ja vielleicht 2017, bin da gerade mal die Transfers durchgegangen und da hat er vielleicht im Juli 2017 Verhandlungen über die zumindest noch halbjährige Rückkehr, der hat nämlich schon bis Januar 2017 da gespielt, wird mit Juan Arango geführt.
Okay. Ja, 2019 hat er dann die Fiorentina gekauft. Irgendwas zwischen 150 und 200 Millionen Dollar hat er sich das kosten lassen. Ja, ich glaube, die letzten Jahre sprechen dafür, dass er da sehr erfolgreiche Arbeit gemacht hat. Seit Herbst 2023 steht auch der Rocco Bicomisso Viola Park in Banjo Aripoli, über 31 Hektar. Ganz, also da spielt die Youth League, wird da ausgetragen, Riesentrainingskomplex. Sowas, was eine Mannschaft dann sozusagen auch braucht, einen Verein, wenn er über Jahre danach noch erfolgreich arbeiten möchte. Also der hat da schon eine ganz schön grundlegende Dinge angeschoben.
Ja, das ja auch, also auch wenn es noch nicht fertig ist und noch ein bisschen andauert, dass am Stadion was gemacht wird, dass das überhaupt klappt, ist in Italien ja auch keine Selbstverständlichkeit.
Ja. Ja, und selbstverständlich ist ja auch immer nicht, dass solche Personen komplett unstreitbar sind. Also ist er sicherlich nicht auch, aber der hat den Verein gelebt. Der ist da auch, glaube ich, hat eine große Lücke hinterlassen. Ich nehme das dann auch dem Verein und diese Statements und auch von den Fans ab, dass die da, ja, dass sie ihn sehr vermissen werden. Ich habe ihn sozusagen einmal persönlich auf 5 Meter ja gesehen. Ich weiß nicht, wenn ihr euch erinnert, einmal aus dem Urlaub, Aufnahme mit Navid, als wir da im Stadion waren, im Artemio Franchi, und ich fand das ganz lustig, dass ja in diesem Stadion auf der Haupttribüne dieser so fast pittoresk erscheinende Balkon da reingebaut ist, der dann die Ehrentribüne ist und wo er dann so in der Mitte sitzt, in so einem, also ein runder Balkon mitten auf so einer Tribüne, ein bisschen ja, eher so wie im alten Rom sah das aus, und er saß da oben. Und was ich bemerkenswert fand, war wirklich, dass er irgendwie, wenn er da saß und die Leute hoch und runter gelaufen sind, also Unterhalt und Balkon, auch oft Blickkontakt aufgenommen hat, die Leute gegrüßt hat, etc. pp. Also das ist so die einzige Sache, wo ich da mal irgendwie, in Anführungszeichen, persönlich ihn gesehen habe, aber halt sozusagen in real. Ansonsten mag ich diese, das ist mal nochmal so eine Sache, da wollte ich kurz hier loswerden. Denn ich glaube, das ist nicht nur in der Sportjournalisten-Bubble eine Sache, aber da fällt es mir natürlich öfter auf, weil man damit konfrontiert wird. Aber diesen Reflex, wenn Menschen sterben, als erstes irgendein Selfie oder ein Foto, das man gemeinsam mit ihm aufgenommen hat, zu teilen und zu sagen, ich habe ihn ja damals, und dann denke ich mir immer so, hey, it's not about you. Ich glaube, das machen auch Menschen, die ich schätze und die ich auch nach wie vor schätze, und ich glaube, das ist meistens gar nicht böse gemeint, aber das ist irgendwie auch eine Sache, die Einzug erhalten hat durch Social Media, und ja, das hat absolut immer was, für mich hat es immer so was mit Selbstdarstellerei zu tun, und der Anlass ist der, dass jemand gestorben ist, und denke mir immer, don't do it, so, bitte lass einfach bleiben, weiß ich, hat man so einen eigenen Ordner mit Persönlichkeiten, die dann in den nächsten 10 Jahren sterben, wo man schon mal griffbereites Foto hat und einen Text dazu geschrieben hat. Naja. Seine Viola hat aber auf jeden Fall am Wochenende den ersten Auswärtssieg in dieser Saison geholt, und das in Bologna. Die Rossoblu auf der anderen Seite, 5 Heimspiele in Folge, ist ohne Sieg.
Kann man schon von einer kleinen Krise sprechen, ne?
Ja, vor allem sind sie hinten halt nicht mehr so stabil. Ja. Also Freule ist zurückgekommen, ist dann auch ganz unglücklich in dieses eine Tor mit verwickelt.
Wahnsinn. Ja. Guckt euch das an. Das würde bei Zeitler laufen, ne?
Ja, absolutes Kacktor. Also auch wie Piccolin dann reingrätscht. Und eigentlich ist es noch mehr Kacktor, dass es ja in der Sequenz losgeht, dass, ich glaube, 2 Minuten vorher macht die Fiorentina ein Tor, das aberkannt wird.
Das war aber 1-0, ne?
Das war beim 1-0, genau, beim 1-0 durch Mandragora. Und dann ist es sozusagen, hat Bologna einen Freistoß, führt den aus, spielt ihn hinten rum. Die Fiorentina erobert wieder den Ball und macht dann das 1-0. Genau, und das 2-0 ist dann dieses Kacktor. Und dann ehrlicherweise kurz vor Schluss kommt Bologna auch nochmal zum Anschluss durch Fabian. Und in der Schlussphase sah es schon dann auch wieder relativ wackelig aus. Aber da haben sie sich mit allem dazwischen geworfen bei der Fiorentina, was nur so ging. Ja, und dementsprechend die Erleichterung schon relativ spür- und sehbar gewesen.
Ja, klar. Aber ich finde, es spricht für den Trend, der letzten Wochen. Mhm. Und wir haben das dann ja auch quasi richtig prognostiziert, so dass die sich da jetzt anfangen, da rauszukämpfen und dass da irgendwie die Zeichen der Zeit sportlich erkannt worden sind. Und deswegen muss ich mir auch auf die Schulter klopfen, glaube ich. Warte mal.
Für so spielt ein Absteiger? Oder was?
Nee, genau meinst du? Für das 2:1, das ich korrekt getippt habe.
Ah, guck mal hier. Ja. Einmal, nee, das, im also, da einmal im Schaltjahr, guck mal, holen wir Kicktipp wieder ja. raus.
Immer wenn es passt gerade, ne?
Ja.
Nee, bei der Einschätzung, dass die gegen Cremonese scheiße gespielt haben, bleibe ich. aber das hat, ja, seitdem ist da im Kopf irgendwie ein bisschen was anders. Und dann spricht das ja auch dafür, dass es schon wieder, also muss man ja auch leider so sagen, dass Florenz irgendwie ganz besonders gebeutelt ist von solchen Ereignissen, wenn man an die letzten Jahre mit Astori und Barone und so denkt. Bove auch, der jetzt übrigens nach England wechselt.
Oh, wohin?
Zu Watford.
Ah, guck.
Also wenn er irgendwann, wenn das Regelwerk irgendwann geändert wird, ist der Transfer zu Udinese dann vorprogrammiert.
Watford ist wirklich tatsächlich der Premier League Club, der hier mit großem Abstand am häufigsten erwähnt wird in diesem Podcast. Ja,
das stimmt. ja, also wie gesagt, dass sie sich davon nicht haben sozusagen jetzt wieder zurückwerfen lassen, sondern vielleicht nochmal extra so ein bisschen extra für Rocco da jetzt dann irgendwie nochmal alles raushauen und ja, haben die Abstiegsplätze verlassen.
Richtig, ja. Ja, Mandragora hat auch ja mit dem Rocco-Trikot dann gejubelt. Jetzt habe ich das schon mit meinen Rant zu diesen Fotos gemacht, wollen wir nochmal über Schweigeminuten sprechen? Nee, lass mal bleiben. Ich würde tatsächlich aus Schweigeminuten Applausminuten machen. Das gab mehrere Spiele, bei denen es unterirdisch war wieder.
Das war, also bei denen, wo ich jetzt war, gab es auch Schweigeminuten für Kranz Montana.
Mhm.
Und da hat das aber, also da hat das gut funktioniert. So, also da hat niemand Quatsch gemacht, aber trotzdem, ja, könnte ich auch gut mitleben, wenn das so gemacht werden würde.
Zum Beispiel bei Milan Lecce hat die Schweigeminute dann der Gästeblock genutzt, um schön einmal auf sich aufmerksam zu machen.
Ah, okay.
Also es ist nicht irgendwie mit Beleidigung, aber einfach halt mit, ich glaube, also Fangesang oder so. Gut. Dann machen wir das Fiorentina-Thema an dieser Stelle zu. Und pflügen einmal ansonsten schnell durch das, was so in den letzten Tagen passiert ist in der Serie A. Wird eine bisschen kürzere Ausgabe hier. Ich muss wieder den Hustensaft hier gleich rausgeben. Nebenan.
Hustensaft, Jüngling liegt im Bett.
Ja, ganz genau. Ja, wobei, im Bett liegt er nicht, aber das ist, das ist ja das Problem. Ja, Cagliari ist angesprochen worden. Die haben Juve geschlagen. Und natürlich haben die gemauert wie doof und haben einen sehr guten Torwart. Aber ich muss mal wieder auch sagen, das war dann wieder, naja, nachdem Juve da ja das 5-0 davor, ne, wo dann wieder dachte, so, sowas hat man mal gebraucht und jetzt schießen sie sich das alles irgendwie weg und alles klickt. Und dann bin ich auch wirklich, hab das fast über die kompletten 90 Minuten gesehen, dieses Spiel in Cagliari. Und ich sag mal so, es bleibt nach wie vor für Juve, gerade gegen defensive ausgerichtete Mannschaften, jedes Fußballspiel ein ganz großer Batzen Arbeit. Und Juve hat halt keinen richtigen Stürmer. Und das macht sich, finde ich, in solchen Spielen extrem bemerkbar. Also
natürlich auch, weil Vlahovic halt verletzt ist gerade. Ne?
Genau, ja. Aber das macht sich bemerkbar, wie zum Beispiel, also symptomatisch finde ich so eine Szene, als Cambiaso von rechts den Ball reinflankt und der dann abgefälscht wird und dadurch so halb hoch reinkommt, wäre eine Riesenmöglichkeit für Openda. Und der setzt den Kopfball nicht, weil er zu klein ist, kriegt er den nicht richtig gedrückt, sondern weil sein Timing ist nicht gut. Also das ist halt keiner. Und da, keine Ahnung, Milik hätte ihn reingeköpft, Vlahovic hätte ihn reingeköpft, den hätte wahrscheinlich sogar Lorenzo Luca reingeköpft. Aber so einer, der halt dann da steht und so einen Spielertypen brauchst du für solche Spiele schon halt auch. Ansonsten ist mir noch aufgefallen, dass ich ab und an das Gefühl habe, dass Kenan Yildiz zu viel will, beziehungsweise sich, also die, wir hatten ja mal den Punkt, dass er vielleicht noch nicht in der Rolle ist, die Verantwortung zu übernehmen, ist er ja inzwischen mega krass und jetzt habe ich manchmal das Gefühl, dass er sich zu viel Verantwortung nimmt und dann da auch dran so verzweifelt, so ein bisschen und etwas kopflos wird. Ja, aber ich glaube, wir haben die eine Frage aus dem Halbzeitfazit, ob Juve schon Meisterkandidat ist diese Saison, beantwortet bekommen.
Ja, würde ich zustimmen, ohne das Spiel gesehen zu haben, aber das Ergebnis spricht dann für sich. Und genau das, was du vorgetragen hast, habe ich, als ich so ein bisschen mal in den Live-Ticker reingeguckt habe, das habe ich mir darunter vorgestellt.
Mhm. Tor war geil, tatsächlich, wenn sie es so gewollt haben von Cagliari, das muss man noch sagen.
Dieser, Mazzitelli.
Ja, dieser Freistoß aus dem Halbfeld, der so halb flach reingespielt und er ihn einfach aus der Drehung Volley nimmt. Tja.
Ja. Flankenfreistöße aus dem Halbfeld ist ja eigentlich auch was, das kann man schon verteidigen, ne?
Ja, er hat keiner den Ball attackiert bei Juve, gar nicht. Also das muss man sich dann eben auch aufs Brot schmieren lassen. Kalulu sah da nicht gut aus, meiner Meinung nach. Ja, Milan-Napoli am Wochenende jetzt mit Pflichtsiegen. Allerdings, was erlaube Parma, macht uns da schön den Dreikampf kaputt unter der Woche mit dem ermauerten 0:0.
Ganz wunderbar. Nehme ich mit.
Ja.
Auch wenn es gegen meinen Meistertipp spricht und da jetzt ja irgendwie 6 Punkte Rückstand oder so, aber scheißegal.
Ja, so. Milan, ja, in Como noch die große Rabiot-Show. Und gestern, guck mal, ich habe hier schon Napoli und Milan mit Pflichtsiegen reingeschrieben. Das habe ich tatsächlich vor dem Milan-Spiel geschrieben und bin dann, war dann nicht mehr hier in diesem Dokument, habe noch gar nicht Füllkrug reingeschrieben. Ah. Und da wiederum, das klingt jetzt auch nach so einem schmutzigen Ding. Und weil ich aber gesagt habe, auch in der letzten Ausgabe, so dieser Allegri-Fußball entzieht mir jegliche Lebensfreude. Das war gut. Das war wirklich, es war viel mehr Bewegung drin. Es waren super Kombinationen drin. Die haben echt auch so mit den überlaufenden Estupian und rechts immer Tomori, der sich mit nach vorne einschaltet, sehr viel, viel gute Sachen kreiert. Und das Spiel müssen die eigentlich 4:0 gewinnen. Und dann sind wir wieder bei so einem dieser Torhüter. Falcone, abartig. Also ja, wirklich.
Hat aber also Falcone auf der Linie. Der macht nicht nur einmal in der Saison das Spiel seines Lebens.
Genau, ja. Also, ja. Und aber halt auch wirklich jedes Mal, wenn ich was von ihm sehe.
Mhm.
Und das mal, also, dann denkst du dir so, wow. Also das ist dann so der Torhüter, dass wenn du einen Punkt über dem Strich stehst, da kannst du jetzt nicht sagen, das war, okay, letztes Jahr war es bei denen halt vielleicht Christovic, ne?
Mhm.
Wenn die es dieses Jahr schaffen, das ist für mich Falcone.
Ja.
Also klar, hier hat es nicht für einen Punkt gereicht, aber sowohl als auf der Linie, als so auch im 1 gegen 1 nach so einem herrlichen Doppelpass, Pulis, oder so einem, weiß nicht, ob es Doppelpass war, aber es war aus der Mitte, dann Leao mit so einem tollen Ball auf Pulisic und der ist dann eigentlich nochmal völlig blank vor ihm. Und ja, Ricci hatte auch so einen Abschluss, wo er danach in der Großaufnahme ist, wo er auch so in Richtung Falcone zeigt und so dieses Gesicht, das ist, hey, was denn noch alles? Ja, und dann braucht es einen Niklas Füllkrug, um das Ding zu entscheiden. Es ist ein
klassisches Niklas Füllkrug-Tour.
Voll.
Oder?
Ja.
Das sagt der Bremer.
Also ich sage erstmal, dass es ein unfassbar starker Ball von Gabbia auf, oh Gott, ich habe gestern auf Italienisch geguckt. Der Kommentator hat mich wahnsinnig gemacht, wie der die Namen ausgesprochen hat. Salmakis, hat er mir gesagt.
Salmakis. Ach so, ja.
Salmakis. Ja. Der macht das auch sehr gut. Und Füllkrug, und das muss man auch sagen, deswegen, das ist schon auch Qualität, weil wenn der den einfach nur aufs Tor köpft, hält den Falcone wieder. Aber er setzt ihn schön links innen neben den Pfosten, neben den linken Pfosten. So, ja. Haben sich alle doll für ihn gefreut. Und also die Kommentatoren kriegen es ja noch halbwegs hin mit Füllkrug. Aber das San Siro, das war schon lustig, wenn dann neunmal der Stadionsprecher Niklas und dann das ganze Stadion, Fuhr Krug. Ja.
Was haben sie, muss ich ja auch mal kurz live googeln. Milan hat ihn danach bei Social Media, was er hier mit seinem Bizeps.
Ja.
Fulk, also F. Hulk Krug.
Ah. Mhm. Mhm. Da finde ich aber besser noch immer als Il Panzer oder so.
Ja, ja doch.
Jo, also bleibt Milan zumindest auf drei Zähler dran. Inter hat sich nämlich zweimal auch keine Blöße gegeben, klassisch. Pflichtsiege gegen Lecce und Udinese mit jeweils 1-0. Einmal Lautaro auf Vorarbeit von Esposito und einmal hat Pio selber getroffen. Jo.
Der ist auch mittlerweile voll drin da.
Ja, safe, Mann. Also das ist, glaube ich, wird auch so noch im Endspurt richtig wichtig werden. Ich meine, bei Napoli kommt dann halt auch Lukaku irgendwann wieder.
Dafür gehen wahrscheinlich Luca und Lang.
Ja, Lang auch.
Mhm.
Wohin?
Gala.
Gala, natürlich. Sehr gut.
Und Luca aber Flügel nach Nottingham. Ist noch nicht fix, aber sieht gut aus.
Ja gut, Premier League, da vorne ein paar reinstolpern, ne?
Ja. Flügelzange Sané Lang, meinst du?
Ja.
Ja.
Und dann Osimhen. So.
Ja, auf jeden Fall von meinem lieben ehemaligen Arbeitskollegen Oktay sehr viele Reels geschickt bekommen, glaube ich, wenn das passiert.
Oh ja, und dann haben wir noch ein Thema. Liebe Grüße an Markus, aber ich glaube, Folgentitel ist diese Woche für Rocco reserviert.
Ja.
Ja, also klar, das Malen-Einstand. Hä?
Das Malen-Einstand.
Ach so, das Malen-Einstand. Ach so, das ist eine Betonung. Ja, okay. Kann man sich nicht besser malen? Ja. Atalanta, Juve, Bologna straucheln, AS gewinnt souverän und nutzt die Steilvorlagen. Ist das noch meine Roma? Fragt der Markus.
Es war seine Roma auf jeden Fall unter der Woche, ne?
Ja, desaströs also gegen die Großen, dies, das, aber die Spiele gegen kleinere und Verfolger hat die Roma drauf. Da tut sich zum Beispiel Juve gern mal schwer. Das ist echt sehr ambivalent. Aber Siege gegen Toro oder Sassuolo geben eben auch 3 Punkte, genau wie gegen die Großen. Bisschen ist man wie der SC Freiburg seit Jahren. Ja, jetzt für Eichhörnchen mühsam und so, Nuss, ja, kurz auf die Nuss, Markus. Also ja, aber
das ist auch das Einzige, was wir mit dem SC Freiburg gemeinsam haben.
Würde ich ihm auch sagen. Und Freiburg hat leider nicht in Augsburg gewonnen.
Hm.
So.
Aber ja, unter der Woche Pokal aus.
Stimmt.
Der Roma gegen den Toro. In der 90. zu Hause noch 3-2 verloren.
Oh ja, da hat dieser ganz Junge getroffen bei der Roma zum Ausgleich.
Ja, Arena.
Ja, geil.
Und dann gab es die Revanche.
Die Revanche.
Mhm.
Und die führt sie jetzt erstmal auf Rang 4. Na guck mal, kaum hat der Mario irgendeinen dummen Hot-Take gemacht, läuft schon wieder alles so, wie er es nicht haben wollte.
Genau, während Atalanta nicht gewonnen hat, ne?
Na, da habe ich auch nur irgendwo was gelesen, wo so Rage-Bite-Typ geschrieben hat, dass man Atalanta zwingend mal untersuchen sollte, ob da Leute im Sportwetten verwickelt sind, weil das kann nicht sein, wie die dann random auf einmal gegen Pisa nur unentschieden spielen.
Hm.
Aber nein, Fußball kann alles passieren. Deswegen
und der
hätte man
der
auch nicht
neue,
drauf.
Ja, eben. Der neue Pisa-Stürmer Duro Sinmi, den ich noch angepriesen habe, hat auch direkt getroffen.
Ah, siehst du mal. Wenn ich hier sehe, ja, Pisa hat aber auch ganz ordentlich Abschlüsse. Foodmob macht Kanesecki zum Spieler des Spiels.
Naja. Oh, okay. Na, da haben wir immerhin auch gesagt, die Mannschaft ist auf jeden Fall intakt.
Kann ja dann jetzt auch unter der Woche wieder ein bisschen Europapokalluft schnuppern. Da haben sie ja richtig, richtig stark abgeliefert bislang.
Atalanta, nicht Pisa.
Oder? Atalanta, ja. Ach so, du hast gesagt, die Pisa ist ja. Ja. Gut, beide sind intakt.
Ja, ja.
Und ja, gut, Pisa kommt dann, wenn du jetzt gerade nochmal mit Pisa gesprochen hast, also Tabellenkeller, der Vollständigkeit halber Hellas bei Cremonese nach Aufzeichnung, genauso wie Lazio gegen Como.
Und Parma ein sehr, sehr schmuckloses 0:0 gegen Genua, bei dem Genua eigentlich ja zumindest die Mannschaft mit den halbwegs zwingenderen Abschlüssen war. Aber das war kein Fußballfest.
Das habe ich mir fast gedacht, als ich nur das Ergebnis und mir nicht mal den Ticker angeguckt habe. Ja, Hellas, 13 Punkte letzter, sollte man was mitnehmen in Cremona. Aber wie gesagt, nach Aufzeichnung, wenn das nämlich dann 4-4 ausgeht, können wir nicht drüber reden. Deswegen decken wir erst den Mantel des Schweigens darüber und kommen zu unserem Ausblick. Ich habe schon gesagt, Europapokal ist angesagt. Ich gucke mir Dienstag Napoli in Kopenhagen an. Also ich sitze im Studio, aber gucke mir das trotzdem an. Und dann kann ich euch nächste Woche ein bisschen davon berichten, wie das so lief. Weil anders als Atalanta braucht Napoli zwingend und dringend Punkte in der Königsklasse. Punktgleich ist man nämlich mit Kopenhagen, 7-Zähler. Inter empfängt Arsenal, das ist so ein richtiges Kräftemessen. Finde ich auch mal gespannt, so das Spiel der Super Bayern in London war ja so ein bisschen Gradmesser dafür, wie gut die vielleicht im internationalen Vergleich sind. Das mal sehen, wie das bei Inter ist. Mittwoch Heimspiele dann für Atalanta gegen den Athletic Club aus Bilbao und für Juve gegen Benfica. Also hat sozusagen Napoli zwar eine Reise, aber einen Tag mehr, wobei das gibt sich dann irgendwie nichts. Das wird nämlich gleich noch wichtig für den Ausblick aufs Serie A-Wochenende. Donnerstag zweimal Heimspiele für italienische Tifosi, die Roma gegen Stuttgart und Bologna empfängt Celtic. Da sind ja auch beide Teams ehrlicherweise in der Europa League noch nicht so komplett durch. Parma muss am Wochenende nach Bergamo. Und Sonntag dann gleich zwei Banger, ich habe es gesagt, Juve und Napoli, die treffen direkt aufeinander. Ja, also aber beide können sich halt auch nicht erlauben, eigentlich in der Champions League zu rotieren, so richtig, ne?
Ja, wenn man weiterkommen will, sollte man die Spiele auf jeden Fall gewinnen.
Ja, Inter lacht sich ins Fäustchen. Und Sonntagabend, Schnatti und meine Wenigkeit bei Roma-Milan. Das könnt ihr euch auch schon mal anstreichen im Kalender. Was steht bei dir die Woche noch auf dem Programm?
Ja. Mittwoch und Freitag Konzerte.
Ah, siehst du? Das ist doch schön.
Ja.
Ist doch schön.
Und also ich kommentiere kein Spiel.
Aber ein paar Spieler tust du verkaufen.
Zum ersten Mal nicht. Ja, ich werde sicherlich ein paar Spieler verkaufen. Schauen wir mal, was da so geht.
Kannst du nicht bei Romano Schmid noch schnell den Marktwert nach oben basteln?
Dann rufe ich Daniel Farke an und sage mal, guck mal, wie stark der sich entwickelt hat.
Ja, ist auch erst 25, ist ein Mittelfeldspieler in seinem besten Alter. Körperlich auch stark, trotz seiner kleinen Größe, die ihn deswegen auch umso wendiger macht. Nun gut, wir sagen schöne Grüße und bis nächste Woche. Gehabt euch wohl, danke fürs Zuhören. Tschüss.
Bleibt gesund. Gute Besserung an Navid an dieser Stelle.
Richtig aus.
Und ja, bis nächste Woche.
Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo.